überall.
Ja, das ist eine Erklärung. Wenn ihr durch die Straßen von Zürich geht, dann läuft ihr hoffentlich da vorbei, wo sie geklebt worden sind. Sie werden weiterhin geklebt. Man geht damit nach außen. Das ist eine Form, direkt auf die Straße zu gehen und sich die Straße zu nehmen mit einer Erklärung, die auch aufzeigen soll, dass wir nicht jammern. Wir sind keine Opfer. Wir sind Teil einer Auseinandersetzung und wir wissen ganz genau, dass diese Auseinandersetzung auch dazu führen kann, dass man getroffen wird. Die Frage ist einfach, die sich ganz grundsätzlich stellt, wie gehen wir vor gegen diese Angriffe, wie gehen wir vor gegen diese repressive Politik, die jetzt auch in Basel noch viel größer war als hier in Zürich letztlich. Da müssen wir gemeinsame Strategien finden, weil für uns ist eigentlich klar, wir lassen uns die Straße nicht nehmen, wir lassen uns die militante Politik nicht nehmen, wir müssen nur uns genauer überlegen, wie wir die Initiative darin behalten, um unsere Ziele auf der Straße verwirklichen zu können. Und in diesem Sinne grüßen wir den Genossen, der sein Auge verloren hat. Das ist ein Genosse, der getroffen wurde. Wir sind aber alle gemeint und auch jener mit der Hand, wo wir hoffen, dass er möglichst bald wieder einen Stein in der Hand halten kann.
That's how I feel. Buy a Glock, burn down a block, that's how I feel. Murder after all these years. Buy a strap, bust back after all these tears. Mama's crying, how they gon' heal? How you would feel? Fuck silence, speak up, bitch, this shit ill. Big stick on me, y'all kill, we kill. Been tied, fuck cardboard signs, we in the field. It's the Ku Klux Cops. They on a mission, it's the Ku Klux Cops. Got hidden agendas, it's the truth, I won't stop. Open cases, police already hate me, why not? Make your rich ass city look like trash. To whoever make the rules, we need answers fast. Oh, they mad, fuck it, let's make them mad. Without that badge, you's a bitch and a half. Fuck the police. 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 Protect and serve, mean duck and swerve. Police pull me over, I don't stop, I'm scared. Fuck 12, bitch, I got the nerves. Fuck 12, bitch, they get on my nerves. Ayy, fuck pig, fuck bacon. I don't eat pork, I replaced it. Fuck you and your slave ship. You're supposed to be free like the Masons. I'm tired of being tired of being tired. Tired of being shot at like a eye. Calling all the foolies from the tribe. We on some fuck the police shit, it's the vibe. I hate when they handcuff me. Acting tough with the vest and the gun, he think he cheap. I hate when they handcuff me. Acting tough, calling for backup, I think he weak.
Fuck the police, fuck the police, fuck the police. 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 Fuck the police, fuck the police.
Hallo zusammen und willkommen zum revolutionären Frühling 2023. Ihr hört nun von mir einen kurzen Beitrag zum diesjährigen 14. Juni, dem feministischen Streiktag. Der 8. März und der 1. Mai in diesem Jahr liegen bereits hinter uns. Es waren starke, kämpferische Tage. Und wie so oft, wenn wir stark sind, wenn wir gemeinsam, organisiert und widerständig unsere Wut auf die Straße tragen, haben wir auch die Repression des bürgerlichen Staates zu spüren bekommen. Doch dies schwächt uns keineswegs. Denn wir, Frauen, Lesben, Inter, Trans, Agender und Genderqueer Personen bekommen jeden Tag die Repression dieses patriarchalen Scheißsystems zu spüren. Und jeden Tag kämpfen wir mit unserem Leben, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind, dagegen an. Im Alltag sind wir oft alleine und auf uns selbst gestellt. Wir werden alltäglich mit Sexismus, Gewalt, Stress, Belastung, Ausbeutung und Unterdrücken konfrontiert. Doch wir sind nicht alleine. Wir sind verdammt viele und am 14. Juni, am feministischen Streiktag, kommen wir zusammen und kollektivieren unseren Widerstand. Nur zu gut erinnern wir uns an den 14. Juni 2019, wo der feministische Streik die größte Massenmobilisierung seit dem Landesstreik 1918 bewirkte. Nur zu gut erinnern wir uns, wie beispielsweise diese ganze Stadt lahmgelegt und gefüllt war von unserer Kraft. Seither ist viel geschehen. Jedoch hat sich an den grundlegenden Verhältnissen der patriarchalen Unterdrückung im kapitalistischen System und den damit verbundenen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen, Lesben, Inter-, Trans-, Agender- und Genderqueer-Personen nicht viel verändert. Wir leben und arbeiten im Kapitalismus. Der Kapitalismus ist im Kern patriarchal. Und gegen das Patriarchat zu kämpfen, heißt auch, gegen den Kapitalismus zu kämpfen. Und wie schon 1991, wo sich Uhrenarbeiterinnen im Valle de Joux 10 Jahre nach der Einführung des Gleichstellungsartikels gegen die immer noch ungleichen Löhne zur Wehr setzten und ihr Kampf solch eine Dynamik entwickelte, dass sich an eben jenem 14. Juni 1991 rund 500.000 Menschen an den Streik- und Protestaktionen beteiligten, wie schon am 14. Juni 1991 und am 14. Juni 2019 streiken wir auch dieses Jahr. Wir nehmen den roten Faden wieder auf und lassen auch den 14. Juni 2023 ein Tag werden, an dem wir unsere feministische kollektive Kraft spüren und unsere proletarischen Kämpfe sichtbar machen. Feministisch streiken, Revolution für das ganze Leben. Der feministische Streik ist für uns als Kommunistinnen so wichtig, weil er wie der 8. März proletarische Wurzeln hat. Er ist geprägt von proletarischen Forderungen und Interessen. Und da reden wir nicht von der gläsernen Decke, von Frauenquoten im Management, Diversity Policies und dem Pinkwashing von Großkonzernen. Von all den Strategien der Herrschenden und der neoliberalen Kackscheiße, sich einen feministischen Anstrich zu geben. Die Bewegung mit gezieltem Marketing für ihren Profit zu nutzen und ganz nebenbei so noch behaupten zu können, dass sich für uns nun etwas geändert hat. Doch an ungleichen Frauenlöhnen, Stress bei der Arbeit, Haus- und Familienarbeit, die speziell proletarischen und migrantischen Frauen zugewiesen wird, patriarchaler Gewalt, Femizide und Sexismus im Allgemeinen hat sich fundamental nichts geändert. Denn wir leben und arbeiten immer noch im Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist im Kern patriarchal. Zum feministischen Streik muss der Arbeitskampf im Betrieb gehören. Aber der feministische Streik zieht seine Sprengkraft eben spezifisch auch daraus, dass unsere Arbeit nicht an der Betriebsgrenze aufhört. Unsere Arbeit betrifft das ganze Leben. Frauenarbeit wird unsichtbar im Privaten geleistet, wo auch ein Streik unsichtbar bleibt. Aber in unserem kollektiven Widerstand, wenn wir zusammenkommen am 14. Juni, entsteht eine revolutionäre Perspektive. Und diese Perspektive heißt, endgültig mit dem Sexismus abzurechnen, der in allen gesellschaftlichen Bereichen Frauen, Lesben, Inter-, Trans-, Agender- und Genderqueer-Personen unterdrückt, ausbeutet und diskriminiert. In Zürich gibt es neben und mit vielen Kleingruppen, Kollektiven und Einzelpersonen für die Organisation des Streiks das große feministische Streikkollektiv. Dieses Jahr gibt es daneben auch das revolutionäre Streikkollektiv wieder, welches mit dem feministischen Streikkollektiv zusammenarbeitet. Das RSK macht eine Bruchposition sicht und fassbar. Alle Texte dazu findet ihr auf der Website www.revolutionäresstreikkollektiv.ch, alles klein und zusammen. Genau. Okay, und was geschieht denn dieses Jahr am 14. genau? Die große Demonstration ist ja um 17.30 Uhr. Aber haltet auf jeden Fall die Ohren und Augen bis dahin offen. Denn es ist ja ein ganzer Tag, den wir bestreiken. Das heißt, es wird natürlich auch während des Tages lästige Sachen geben, die geschehen. Stay tuned. Und wir kommen nicht nur am 14. Juni zusammen. Wir haben davor auch noch 2 Veranstaltungen. Diese setzen sich sowohl mit der theoretischen als auch der praktischen Frage feministischer Arbeitskämpfe auseinander. Die erste Veranstaltung ist zum Thema Selbstorganisierung am Arbeitsplatz. Und zwar wird es am 10. Mai, also nächsten Mittwoch, um 19 Uhr im Streikhaus einen Austausch mit 3 Basisgruppen aus Zürich geben, die schon den feministischen Streik 2019 aktiv mit ihren je konkreten Arbeitsbedingungen verbanden. Die KRISO, kritische soziale Arbeit, die Trotzphase, Kinderbetreuung und das Gastra-Kollektiv aus der Gastronomie. Ihre Erfahrungen am Streik 2019 haben wir auch in einer Broschüre aufbereitet. Die Broschüre gibt es für 5 Franken in den Buchhandlungen im Volkshaus und Paranoia City, sowie natürlich auch im Vertrieb des revolutionären Aufbaus. An der Veranstaltung werden wir mit den 3 Gruppen über die konkreten Herausforderungen der Selbstorganisierung sprechen, in ihren unterschiedlich feminisierten Berufen. Sowie auch darüber, wie sie den roten Faden am kommenden feministischen Streik wieder aufnehmen. Aber am besten kommt ihr an die Veranstaltung. Am Mittwoch, den 10. Mai um 19 Uhr. Im feministischen Streikhaus am Silke 115 in Zurich. Die Veranstaltung ist offen für alle Geschlechter. Die zweite Veranstaltung zum Thema Besonderheit und Notwendigkeit feministischer Streiks wird am Montag, dem 12. Juni, also nur zwei Tage vor dem 14., auch um 19 Uhr, aber im Volkshaus Zürich stattfinden. An dieser Veranstaltung tauschen wir uns mit Ingrid Artus aus. Sie forscht zur Bedeutung von Arbeitskämpfen in frauendominierten Berufen. Dabei untersucht sie nicht nur die Frage, wie Arbeitskämpfe mit Geschlechterkämpfen zusammenhängen, sondern auch, wie ArbeiterInnen ganz konkret betriebliche Gegenmacht aufbauen. Ingrid Artus hat unter anderem für die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Broschüre mit dem Titel Feminisierung des Streiks herausgegeben. Mit ihr gehen wir anhand aktueller Beispiele von Streiks der Frage nach, welchen Stellenwert Arbeitskämpfe in frauendominierten Berufen für den Klassenkampf hat. Also, kommt am 12. Juni um 19 Uhr ins Volkshaus. Auch diese Veranstaltung ist offen für alle Geschlechter. Und kommt natürlich zwei Tage später am 14. Juni mit uns auf die Straße. Streiken wir dieses System, diese Stadt, den Alltag, einfach alles. Kollektivieren wir unsere feministischen Kämpfe. Mehr Infos gibt es noch auf der Seite des Revolutionären Streikkollektivs, wie schon gesagt, oder auf www.aufbau.org. Wir sehen uns dort.
Basta, 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 basta.
Ja, und jetzt könnten wir gleich zwei nächste Beiträge an. Wir hatten ja vermittelt, dass wir die Veranstaltung mit dem jungen Genossen zu den Kämpfen der jungen Strukturen und der Jugend im Iran was machen und gemacht haben als Veranstaltung. Und wir haben die Zeit natürlich genutzt, um mit ihm ein Interview zu machen. Das senden wir und danach werden wir ausstrahlen, was auf dem 1. Mai Quartier, Politquartier abgehalten worden ist, nämlich eine Veranstaltung, eine interessante Veranstaltung zur Frage der Wahlen und der Earthquake, das heißt den Erdbeben. Das kommt danach.
Der jetzige Stand der Bewegung ist, wir haben ja seit September quasi bei der Anfang des Aufstandes. Es ist angefangen mit Massenprotesten, die sich halt über das ganze Land halt hingezogen haben. In verschiedensten großen Städten, vor allem bis hin auch in die Kleinstädte, in die Peripherie, in kurdischen Regionen, in Balochistan, in verschiedensten Städten. Das ging für auch 3-4 Monate, also mit einem erstaunlich langen Atem des Aufstands und der Bewegung hat es sich fortgesetzt. Seit so Anfang, also in der ersten Hälfte 2023 ist es tatsächlich so, dass die Straßenbewegung ein bisschen abgeflammt ist. Was das jetzt bedeutet, heißt nicht für in unseren Augen, dass die Bewegung zu einem Ende gekommen ist, sondern dass sie in eine andere Phase übergeht. Ist in der ersten Phase noch wie ein Exzess auf der Straße, viele Aktionen, auch Massen an Menschen, die halt auch sich am Aufstand beteiligt haben. Ist jetzt auch nach der Phase einer Repression, nach der Phase, wo es etwas auf der Straße ruhiger gekommen ist, geht es an sich über in einen Prozess, den es schon eigentlich seit 6, 7, 8 Jahren im Iran gibt, nämlich den Prozess kontinuierlicher Klassenkämpfe, Arbeitskämpfe und halt Kämpfe der Rentnerin, der Lehrerin und verschiedene zivilgesellschaftliche Klassenakteuren in dem ganzen Prozess. Und wir sehen halt mit dem Abflammen eigentlich der direkten Präsenz auf der Straße, geht es über in eine verstärkte Präsenz dieser Kämpfe, die wieder aufgetreten sind auf dem auf der politischen Sphäre des Alltagskampfes und quasi eine neue Phase eingeläutet haben. Dementsprechend ist es für uns jetzt nicht unbedingt eine Diskontinuität, sondern halt eine andere Etappe in einem Prozess, den wir im weitesten Sinne als einen revolutionären Prozess oder als Beginn eines revolutionären Prozesses auch begreifen würden, was sich gerade im Iran abspielt. Und darin sehen wir, diese Kontinuität kommt halt nicht von ungefähr. Diese Kontinuität ist, glaube ich, für uns eng verbunden mit einer Klassenfrage, weil bürgerliche Schichten oder Teile der vielleicht oberen Mittelschicht oder Schichten, die auch unzufrieden sind mit dem politischen System im Iran, aber trotzdem einen ökonomischen Profit haben. Die haben nur eine bedingte Spanne an Aktivitäten, die sie auch für eine gewisse Zeit nur machen können. Aber die haben auch etwas zu verlieren. Die werden nicht Tag ein, Tag aus über Monate und Jahre halt auch kämpfen. Aber was wir halt sehen, ist halt diese Kontinuität des Kampfes, das verschiedene Formen annimmt, aber in seinem Inhalt trotzdem einen klaren Bezug hat auch auf die ökonomische Verfasstheit und die Perspektivlosigkeit, die es unter den Bedingungen der Islamischen Republik nun mal gibt. Und dementsprechend würden wir sagen, dass es halt dieser Klassencharakter auch ist, der den ganzen Bewegungen halt eine Kontinuität gibt. Und obwohl es jetzt auf der Straße in der Form abgeflammt ist, es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann es halt wieder in der aufständischen Form einen neuen Zyklus halt beginnt und halt erneut direkt auch auf der Straße die Staatsmacht auch herausfordert und da halt auch um die Durchsetzung der eigenen Forderungen halt auch kämpft.
Du redest von der Perspektivenlosigkeit, die die Islamische Republik mit sich bringt. Jetzt ist es aber so, dass ja interessanterweise der Widerspruch besteht, dass die Ausbildung, die Universitäten sind ja zum Beispiel auch offen für Frauen. Warum ist denn das? Wieso ist das perspektivenlos?
Ich glaube, gerade das ist ja auch die interessante Frage, weil es sind sehr, sehr viele auch junge, auch gut ausgebildete Menschen, die halt im Iran leben, sehr viele junge Leute, auch vor allem sehr viele Frauen, die halt auch an den Universitäten studiert haben. Aber all dem kann dieser Staat nichts bieten. Der ist so korrupt durchsetzt und so von innen verrottet. Existiert eigentlich nur als ein großer Familienclan, als Kaste, die sich halt rumherum um die herrschende Klasse halt bewegen, politischen System sind, dass ohne Beziehung, ohne Verbundenheit mit den Eliten des Systems es keine Möglichkeit gibt, für Leute ein normales, menschenwürdiges Leben zu führen, auch mit Bildung, auch mit universitären Abschlüssen oder Ausbildung und so weiter und so fort. Das sieht man auch, dass jetzt im Verlauf der letzten 2, 3 Jahre die Anzahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, sich verdoppelt haben. Also 30%, das sind etwa 25 Millionen Menschen im Iran, leben unter der Armutsgrenze. Das heißt, dass eine junge Generation, egal was sie auch tut, egal wie sehr sie sich auch Mühe gibt, um in, sagen wir auch einfach ganz normalen kapitalistischen Bedingungen Aufstieg zu machen, systematisch nicht fähig ist, sein Leben zu sichern oder seine Zukunft zu sichern. Dementsprechend sprechen wir halt davon, dass halt dieses System den Menschen keine Zukunft mehr geben kann und damit halt an einem Dead Point angekommen ist. Es hat keine Mittel mehr, um diese Leute für sich zu gewinnen oder einen inneren Zusammenhang auch herzustellen zwischen den verschiedenen Klassen, zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen. Und so ein innerer Zerfall zeichnet sich halt dadurch halt eben ab.
Du hast vorhin von Aufstand und nicht von Revolution gesprochen. Mhm. Wie unterscheidest du das?
Ich würde den Aufstand als tatsächlich auch viel als der Phase, in der sich eine Bewegung in der sich die Bewegung halt befindet, auch bezeichnen. Also jetzt nicht aktuell, sondern halt auch im September, Oktober, wo halt eine starke Straßenpräsenz ist, wo tatsächlich diese Aufständigkeit in Form einer realen Konfrontation auch stattfindet. Aber es nur als Aufstand zu bezeichnen, wäre halt zu kurz gefasst. Ich würde es kontextualisieren in das, was wir so einen Beginn eines revolutionären Prozesses halt nennen würden. Und zu sagen, dass die Phase der Straßenkonfrontation und halt der Aufständigkeit ein Teil eines revolutionären Prozesses sein kann. Wie der ausgehen wird, das wird dann halt an dem reale Kräfteverhältnis und real auch wie dann gekämpft wird und wie es weitergeht auch abhängen. Darauf gibt es nie eine Garantie, gab es auch nie in der Geschichte, hängt halt davon ab, wie verschiedene Kräfte organisiert sind, wie sie ihre Kraft auch einsetzen und wie diese Kräfte aufeinander halt wirken und welche Kraft dann halt quasi als Dominante da auch hervorgeht, ob es halt die Form einer Revolution annimmt oder die verschiedenen Formen von Konterrevolution dann annimmt. Aufstand würde ich tatsächlich dann eingrenzen auf eben diese Phasen, wo die Menschen dann auf der Straße nun diese Konfrontation suchen.
Die Menschen suchen die Konfrontation in einem vorher in einem höheren Ausmaß, jetzt ein bisschen ist das zurückgegangen, aber es sind Massen von Leuten auf der Straße. Ja. Wo siehst du die Möglichkeit, dass das, wie kann das weitergehen?
Ja, ich glaube, da gibt es natürlich die Hoffnung, die wir haben, wie die Dinge weitergehen. Es gibt auch die Realitäten, wie Dinge weitergehen und irgendwo in der dazwischen wird es sich dann halt durchsetzen etwas. Wie es weitergeht, wir können halt kein Datum dafür benennen, wie es weitergehen wird, aber was wir halt wissen, ist, dass es halt wieder zu Aufständen kommen wird. Wenn wir so zurückschauen, der Iran hat ja eine lange Geschichte an einer demokratischen Bewegung oder halt dem Wunsch nach demokratischen Veränderungen beziehungsweise halt der Durchsetzung von sozialer Gerechtigkeit. Das kann man, 120 Jahre kann man da in der modernen Geschichte des Irans zurückgehen über verschiedene Bewegungen, aber in keiner Phase waren die Zyklen, in denen sich Aufstände bewegen, so eng aneinander getaktet wie in den letzten 10 Jahren. Wenn wir so 2009 als Ausgangspunkt nehmen für die Bewegung oder für eine neue Epoche an Bewegung, sehen wir halt, dass darin halt noch so eine Mittelschicht, so eine bürgerliche Mittelschicht sich auch massiv beteiligt hat mit der Hoffnung auf Reformen, auf bürgerliche, liberale Veränderungen. Und quasi mit der Enttäuschung, die aus dieser Bewegung hervorging, hat man eigentlich ab den 2010er, Mitte 2010er einen Zyklus an einer klaren Bewegung Richtung Klassenproteste. Und wir hatten 2017 Aufstände, wir hatten 2019 Aufstände, danach gab es Aufstände um die Wasserfrage in der arabischen Region im Iran. Und jetzt 2022 die neueste Phase der Aufstände und jedes Mal werden die Aufstände intensiver, die Forderungen werden radikaler und die Zeitspanne, die zwischen den Aufständen liegen, werden halt kürzer. Und dementsprechend ist es für uns eine Frage von wann und nicht von ob, bis der nächste Aufstand kommt und halt die nächste Konfrontation auch gesucht wird.
Die Islamische Republik reagiert mit brutaler Repression. Das ist auch etwas, das im Westen gerne beklagt wird, auch von offiziellen Politstellen auch. Was ist die Bedeutung der Repression dort? Was ist die Bedeutung von Knast in diesen Kämpfen?
Tatsächlich ist Repression der letzte Ausweg, der für die Islamische Republik noch verblieben ist. Sie haben keine ökonomischen, kulturellen oder Reformmittel, um einzusetzen, um Teile der Bevölkerung damit in eine Passivität oder in eine relative Zufriedenheit zu locken.
Warum nicht, wenn ich dich hier schon unterbrechen darf, warum nicht einfach den Schleierzwang aufheben?
Ich glaube, die Schleierzwang ist nochmal eine gesonderte Frage, weil sich entlang dieser Frage ist es, auch wenn es als etwas sehr Banales vielleicht im Westen erscheint, ist es einer der Grundpfeiler der Islamischen Republik, die auch nach der Übernahme der Revolution 1979 im Verlauf der darauf kommenden Jahre und der Konsolidierung der Islamischen Republik ein großer Angriff auf die Frauenrechte und auf die Frauenbewegung war, der tatsächlich auch mit physischer Gewalt durchgesetzt wurde. Also auch große Frauendemonstrationen, die gegen die Zwangsverschleierung auf die Straße gegangen sind, mit Angriffen von Schergen der Islamischen Republik, mit Messern, mit Granaten unterbunden. Und seitdem ist halt ein grundlegendes Kampffeld geworden ist, entlang derer sich existenzielle Fragen der Islamischen Republik auch verhandeln. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, dass es, wenn man über das Kopftuch im Iran diskutiert, nicht nur über das Kopftuch diskutiert. Das ist der Beginn eines Dominosteins, des Zerfalles dieses Systems. Es ist halt einer der augenscheinlichsten und offensichtlichsten Formen der Unterdrückung, die es halt gesellschaftlich gibt und die darüber durchgesetzt werden. Aber würde sie den Schritt zurück machen und eine Reform des Kopftuchrechts oder der Zwangsverschleierung halt aufheben, würde der nächste Schritt sein, dass nicht Ruhe einkehrt, sondern dass die Menschen mehr fordern und den nächsten Schritt fordern. Und das, unserer Meinung nach, wissen das auch große Teile der herrschenden Elite im Iran und dementsprechend weigern sie sich so stark bzw. setzen dann eher auf Repression und Unreformierbarkeit und eher auf die Gewalt als einen Schritt zurück machen, weil ein Schritt zurück bedeutet für die alle Schritte zurücknehmen und würde deren Zerfall beschleunigen.
Verallgemeinert, also sie haben nur noch das Bajonett, um die Leute in Reih und Glied zu halten, also kommt da der Knast auch noch ins Spiel.
Genau, also es kommt halt der Knast ins Spiel, es kommt die offene Repression ins Spiel. Wir hatten ja teilweise auch in kurdischen Städten während der aufständischen Phase der Jena-Bewegung, dass Städte auch mit dem Militär besetzt wurden, dass da tatsächlich vom Militär gepanzerte Fahrzeuge hingeschickt wurden, direkt auf die Bevölkerung geschossen wurde. Auch 2019 in der arabischen Region gab es Massaker an der Zivilbevölkerung durch militärische Verbände der Pastaran, der Revolutionsgarden. In Balochistan ist es auch ähnlich. Man muss halt immer auch nochmal vor Augen führen, dass die Repression in der Peripherie des Irans anders funktioniert und eine andere Gewalt auch hat als in den Zentren. In den Zentren ist es auch nicht besser, aber sie funktioniert ein Stück weit anders. Da sind es halt mehr polizeiliche Mittel, die eingesetzt werden mit dem Geheimdienst. Menschen werden festgenommen, verschleppt, gefoltert. Aber zum Beispiel das Militär wird in der Form nicht offen eingesetzt, wie es in der Peripherie eingesetzt wird. Es sind halt verschiedene Ebenen und Formen der gleichen Repression. Wir haben so einen Spruch, der hat gesagt, für die Islamische Republik sind in Teheran Faschisten und in Kurdistan sind sie darüber hinaus auch noch Besatzer. Und ich glaube, das Gefängnissystem reiht sich dann auch ähnlich halt darin ein. Also vor, ich glaube jetzt mittlerweile einem Monat, das länger als einem Monat, gab es eine Generalamnestie. Die haben fast 90.000 Menschen, die in der Zeit des Aufstandes festgenommen wurden, freigelassen. Das ist erstmal nach außen hin, man das natürlich als etwas Positives aufgreift, dass eine Generalamnestie kam. Wir begreifen das aber halt auch zum einen als Schwächezeichen der Islamischen Republik, zum anderen aber auch als eine Vorbereitung für eine neue Welle an Aufständigkeit, von der sie wissen, dass sie kommen wird, weil ihre Gefängnisse waren voll. Sie konnten quasi, wenn es zu einem Aufstand gekommen wäre, hatten sie keine Orte mehr, um Leute einzuknasten und einzubuchten. Und wir müssen halt auch unterscheiden, wer freigelassen wurde und wer nicht freigelassen wurde. Da müssen wir halt drauf schauen. Viele Menschen, die Teil von Organisationen halt sind und waren, viele Menschen, die Bestrebungen hatten, halt kollektiv zu kämpfen und Strukturen zu schaffen, wurden eben nicht freigelassen und stehen immer noch in Haft und unter Folter und unter Druck und unter Repression, weil einer der größten Ängste der Islamischen Republik ist, dass Menschen zueinander finden, sich organisieren, ihre Verbände schaffen, ihre Vereinigungen schaffen, ihre Kampforgane schaffen und daraus halt auch ihre Organisationen schaffen und eben verschiedene vereinzelte gesellschaftliche Gruppen oder verschiedene Segmente der Gesellschaft zu einer einheitlichen Kraft werden, die sie halt hinwegfegt, wenn Schülerinnen, Studenten, Lehrerinnen, Frauen, Arbeiterinnen, Jugendliche und weil andere Gruppen zueinander finden, Kurden, Belutschen, Araber, die halt als einheitliche Kraft auftreten und ihre Interessen durchsetzen und sie haben durchaus ein übereinkommendes Interesse, könnte die Islamische Republik nicht mehr dem standhalten und würde dann auch hinweggefegt werden, was auch unsere Hoffnung ist.